Ja, bevor wir starten, noch einen kleinen Werbeblock. Einerseits für den Bierhof, könnt ihr dort das Auswärtsspiel schauen. Immer hervorragende Stimmung mit anderen Fans. Dann haben die auch noch Stadion trifft Stadt, wo in ein neues Format hineingeht. Neue Moderatoren, wird neu daherkommen. Geht dort vorbei und gleichzeitig ist im Hotel Sentis Park am Donnerstag noch von unseren Freunden von gruevis.sg die Fünferkette zum ersten Mal. Auch ein Event, wo man reinschauen kann. Jetzt gehen wir ab in die Folge.
Willkommen im Hörndli. Da ist der St. Galler Fußballstammtisch von Fans für Fans. Mit dem Niki und dem Sam.
Zum Hörnli 42,195. Es ist nicht Hörnli 42, ja, aus Gründen. Der Sam hat vor knapper Woche noch seinen Marathon in München gerannt. In 2 Stunden 46 Minuten. Herzliche Gratulation und willkommen am Stammtisch, Sam.
Danke mal.
Und ein anderer Marathonläufer vielleicht, wir werden es jetzt gerade herausfinden, hockt gegenüber von uns, Eno Massen. Schön bist du bei uns. Hallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben ja einen fantastischen Zeitpunkt verwünscht, um dich jetzt da heute nach dem Sieg in Bern gestern bei uns in der Runde am Stammtisch dürfen zu begrüßen.
Schön bist du. Reizgrinsen.
Und ich möchte erwähnen, dass ich die Zusage vor dem eBay-Spiel
Das ist das deutsche Selbstbewusstsein.
Das ist schon gut.
Das merkst du. Ich habe mich noch gefragt, wenn wir es gerade über Marathon haben. Eno, mein Chef sagt mir immer, so ein Jahr ist kein Sprint, sondern Marathon. Das heißt, das sind Spieler auch, wenn es so in eine Saison reingeht. Hey, es ist ein Marathon und kein Sprint.
Ja, also grundsätzlich setzen wir uns auch Etappen. Die erste Etappe war die Vorbereitung, dass wir uns da taktisch, technisch, athletisch auf einem guten Niveau befinden danach. Dass wir als Mannschaft zusammenwachsen, das ist immer das Ziel einer Vorbereitung und dass du dann gut aus den Startlöchern kommst. Und dann geht es eigentlich immer darum, dass man die Länderspielpausen nutzt als Breaks und dann immer mal Abgleiche macht, was war gut bis hierhin, was fehlt und was sind die Ziele dann einfach für die nächste Periode.
Sam, heute machen wir ein bisschen weniger Smalltalk. Wir gehen aufgrund von der begrenzten Zeit direkt zurück, weil es macht einfach auch Spass, um zurückzuschauen. Sam, du bist ein sogenannter Wankdorf-Fluch-Besieger. Wie tönt das für dich?
Hey, ja, das Wort gestern das erste Mal gesehen, wo du, glaube ich, irgendwo einen Instagram-Beitrag mit dem Wort kommentiert hast.
Ich finde es schon
sehr, sehr passend. Ja, ich war in Bern, wieder mal mit dem Extrazug. Habe mich sehr gefreut, bin optimistischer gewesen als auch schon. Hat dann aber doch beim 1-1 in der 85. Minute gedacht, boah, ist wieder alles beim Alten. Wir gehen wieder heim und sagen, ist okay gewesen, aber leider hat es nicht ganz gelangt.
Eno, um eine kleine Relation reinzustellen. Der letzte Sieg in Bern war am 20. März 2005. Irrtum vorbehalten sind es plus minus 10 Trainer, die das vor dir probiert haben, um in Bern zu gewinnen. Seit dem letzten Sieg, es sind knapp 40 Auswärtsspiele, die der FC St. Gallen dort bestritten hat. Und du hast jetzt den Move gestern mit deiner Mannschaft geschafft, um dort zu gewinnen. Ist es auch für dich etwas Spezielles oder durch das, dass du eben nicht die letzten 20 Jahre beim FC St. Gallen warst, einfach ein Auswärtssieg?
Nee, das ist es nicht. Das muss man klar sagen. Es ist schon etwas Besonderes. Ich meine, wir als Trainerteam haben jetzt insgesamt 4 Spiele gegen eBay erlebt. 2 gewonnen, 2 verloren. Jetzt das erste dort gewonnen nach so langer Zeit. Ich habe es gestern schon gesagt. Ich glaube, es ist ein großartiger Moment für den gesamten Club, für die Fans, die so lange gelitten haben. Und irgendwie war es dann kurz vor Schluss wirklich so wie immer. Und dann haben wir ein gutes Zeichen gesetzt, den Anschluss direkt nach vorne gespielt und ja, haben dann noch das 2-1 gemacht. Am Ende sollte es auch an diesem Tag so kommen mit dem gehaltenen Elfmeter. Das braucht es auch. Wenn du dort gewinnen willst, dann brauchst du einen guten Torwart. Das habe ich ihm vorher auch gesagt, der vielleicht mal den einen oder anderen ja, auch schwierigen Ball hält. Und wir hatten dennoch die Überzeugung über das ganze Spiel hinweg, fand ich, dass wir das Spiel dort gewinnen können. Wir haben als Mannschaft wirklich hervorragend zusammen funktioniert. Wir hatten sehr, sehr viele Balleroberungen. Das war das Ziel in diesem Spiel, dass wir in ganz viele Umschaltaktionen kommen und wir hatten die meisten in der ganzen Saison bisher. Und ja, wir haben mit viel Herz gespielt und am Ende haben wir uns den Sieg auch nicht ergaunert, sondern irgendwo auch verdient.
Niki, du hast den 20. März
2005, meinst
du? 2005. Ja. Erwähnt. Bist du der Meinung, dass das jetzt der beste FC St. Gallen von den letzten 20 Jahren ist, den wir gestern gesehen haben, oder?
In Bern?
Ja.
Ja, es wird wahrscheinlich die Leistung der Mannschaft schmälern, wenn ich jetzt sage nein, weil grundsätzlich hast du das Spiel gewonnen und darum bist du die beste Mannschaft in den letzten 20 Jahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die beste Mannschaft gestern gebraucht hat, weil IB doch auch gewisse Schwierigkeiten hat, offensichtlich momentan. Aber ja, das tut eigentlich nichts zur Sache, weil 20,5 Jahre mittlerweile ist es her und jetzt fährst du einen unglaublichen Dreier ein, aber Deno hat gesagt, es hat in diesem Spiel doch auch so ein paar Schlüsselmomente gebraucht, die zugunsten vom FC St. Gallen ja, daneben gefallen. Die 14 Minuten, Sam, wie hast du das aus dem Stadion raus gesehen? Ist ja dort das Herz in die Hose gerutscht?
Das Herz ist mir kurz in die Hose gerutscht, ja. Ich muss aber zugeben, ich bin im Gästeblock gestanden, es hat relativ viele Fahnen vor mir gehabt. Darum ist meine Sicht auf die Situation ist recht eingeschränkt gewesen. Ich habe mich da wieder mal so ein bisschen über die Kommunikation vom Videoschiedsrichter im Stadion aufgeregt, weil man weiss halt als Fan nicht, was kontrolliert wird in dem Moment. Dann müssen wir in einem WhatsApp-Chat nachfragen, jemand, der den Match daheim geschaut hat, dass ich auch einfach so gewisse Klarheit hatte. Aber ja, in dem Moment ist mir das Herz kurz in die Hose gerutscht. Wir haben vorhin schon kurz darüber geschwätzt. Sehr strittige Aktion. Wie sehen ihr sie? Wie hättet ihr entschieden als Schiedsrichter? Und ist es nicht eine rote Karte?
Also, es ist die rote Karte. Wenn du die Regel nimmst, dann hat er keine Chance, den Ball zu spielen. Deswegen kann es rot geben. Das hätte natürlich dann eine ganz andere Wendung geben können, auch wenn der Elfmeter dann noch reingeht. Ich denke trotzdem, dass wir in der Vergangenheit nicht ganz laut geschrien haben, als wir benachteiligt wurden in Zürich. Eine klare rote Karte. Wir kriegen zwar den Elfmeter, machen den auch rein und trotzdem würde es das Spiel auch verändern. Von daher, ich glaube, dranbleiben, es gleicht sich dann alles irgendwo aus, aber das war sicherlich ein Moment und der gehaltene Elfmeter, den es gebraucht hat, um dort dieses Ergebnis auch am Ende zu erzielen.
Unterschreibe ich. 1:1 für mich auch. Klare rote Karte, aber irgendwo über die Saison gleicht sich das eben gleich wieder aus. Und wenn du nicht zu gross oder zu laut fluchst, wenn es eben mal gegen dich läuft, dann kürzt es eben auch in so einem Spiel mal und sie kommt dann eben nicht. Und nachher ist es ein Ausgleich in die erste Halbzeit. Für den Zuschauer, den Neutral daheim, wahrscheinlich nicht das attraktivste Fußballspiel. Aber das darf nicht der Anspruch sein vom FC St. Gallen in Bern, sondern du willst es ja grundsätzlich mal ausgleichen gestalten, gehst in die zweite Halbzeit. Und dann habe ich das Gefühl, ist der FC St. Gallen nur so ein bisschen griffig aus der Pause gekommen. Eno, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt das so müsste interpretieren, ich könnte mir vorstellen, dass du in der Garderobe gesagt hast, Jungs, da ist heute etwas möglich.
Genau das habe ich gesagt. tatsächlich. Und ja, ich glaube, wir waren auch in der ersten Halbzeit nicht schlecht drin. Wir haben taktisch ein paar Anpassungen vorgenommen gegen den Ball, haben mit den Stürmern 5 bis 10 Metern tiefer gestanden von Anfang an, um es einfach kompakter zu halten, wenn wir überspielt werden, dass wir von oben dazukommen können, dass wir unterstützen können. Wir haben den Torwart nicht attackiert. Das ist der Unterschied zu den vergangenen Spielen gewesen. Das heißt, wir wussten, okay, der Torwart wird relativ viele lange Bälle aus der Mitte spielen. Das ist planbar, wie wir es dann verteidigen. Und wir sind enger zusammen. In Ballbesitz, glaube ich, hat man auch gesehen, da haben wir in der Länderspielpause geschraubt. Da sind wir in der Spielauslösung besser gewesen, haben häufig, wenn der Gegner uns hoch attackiert hat, Doppel-6 gespielt, haben Lukas zurückgezogen, haben unsere rechte Seite überladen, beide Stürmer auf die Seite und auch die letzte Linie des Gegners auseinanderzuziehen. Ich glaube, da haben wir sie auch vor Aufgaben gestellt, hatten eine gute Balance zwischen langen Bällen und auch von hinten herausspielen unter maximalem Druck. Sie haben 1-gegen-1 gespielt. Ich finde, das war auch schon in der ersten Halbzeit gut. Das, was in der ersten Halbzeit uns ein bisschen zu schaffen gemacht hat, ist, dass sie uns in der Tiefe das eine oder andere Mal entwischt sind. Da waren wir nicht aufmerksam genug, haben nicht pessimistisch genug gedacht gegen den Ball. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit dann korrigiert und waren viel, viel gewissenhafter und haben dann diesbezüglich auch wenig zugelassen.
Du hast die Bell hinter Kitty angesprochen, wo IB in der ersten Halbzeit extrem viel gespielt hat. Wie sehr hat man sich auf das eingestellt und wie fest überraschend ist die Spielweise für dich gestern?
Ja, gar nicht überraschend. Es ist schon so, dass IB auch ganz viel Vertikalität im Spiel hat, ähnlich wie wir das haben, ähnlich wie auch Thun das macht oder auch GC. Jeder natürlich nochmal mit unterschiedlicher Qualität. Sie haben sehr viele große Spieler, sehr viele wuchtige Spieler, viele gute 1-gegen-1-Spieler. Wir wussten, dass genau das das Spiel sein wird und dass es nur darüber geht, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir eng zusammen sind. Und das Stichwort war Balleroberung. Wir brauchen viele Balleroberungen und dann brauchen wir Qualität am Ball, diese Eroberungen dann auch auszuspielen. das war Semi. Und das ist etwas, was man nicht von heute auf morgen entwickelt. Da können wir sicherlich Schritte machen, aber es war besser als gegen Thun. Und ja, ich habe gerade schon im Vorfeld gesagt, wir hatten die meisten Balleroberungen in diesem Spiel in der Saison. Und das war sicherlich der richtige Weg für dieses Spiel.
Da kommt die 56. Minute plus minus. Wir haben es ja angeteasert, zusammen mit dem Tom Gahl da in der Folge und haben gesagt, wenn es dann so weit ist, dass der Tom Gahl trifft, dann gibt es noch ein Insta-Reel. Liebe Grüße an Tom. Das hat also wunderbar funktioniert zu einem goldenen Zeitpunkt. Sam, was mir nach dem 0-1 aufgefallen ist, ist, wie mutig und energisch die Mannschaft gegen den Ball geschafft hat.
Mhm. Ja, habe ich auch gesehen. Ich habe aber noch etwas zum Goal. Kurz vor dem Steg vor dem Goal, so, ich glaube, beim ersten von diesen zwei Doppelpässen, die gespielt worden ist, habe ich das Gefühl gehabt, hey, das ist das erste Mal, wo ein Angriff auch könnte aufgehen. Ja, die ganzen Angriffsfahrer oder Angriffsversuche vorher bin ich immer der Meinung gewesen, dass die Ideen gut gewesen sind, aber die Umsetzung nicht immer, oder die Umsetzung gut, aber die Idee nicht so zu 100% verhebt hat. Und da hat sich wie von Anfang an abzeichnet, dass der Angriff gut aussieht. Genau, habe ich mich da völlig verrennt. Aber genau das ist da. Und der zweite Punkt ist, wo du sagst, mit dem diszipliniert spielen nach dem Goal. Wir hatten etwa die Phase auch gehabt, wo wir auseinandergefallen sind nach einem eigenen Goal. Und da haben wir jetzt gestern bedeutend besser gemacht. Wie stellst du da die Mannschaft auf die Situation ein?
Ja, also erstmal nach dem, das erste Tor haben wir schön rausgespielt, auch Cyril gewinnt den zweiten Ball, durchzieht nicht irgendwo hin, spielt ihn nochmal sauber auf dem Flügel, dann super von Christian. Das war auch der Gedanke mit ihm auf der Seite, dass er natürlich gegen Hajam vielleicht defensiv mal ihn nicht hundertprozentig verteidigen kann, weil auch Hajam natürlich nach vorne Qualitäten hat. Aber wir wussten auch, wenn Christian ins Spiel kommt und wenn er ins Laufen kommt, dann wird er auch Hajam vor Probleme stellen und hat das super vorbereitet, das Tor. Und auch bei Tom, dass er das Tor schießt, das ist kein Zufall. Er ist ein torgefährlicher Innenverteidiger. Komischerweise schießt er fast nie ein Kopfballtor, sondern macht auch vorne dann fast alles mit dem Fuß. Das war auch in seiner Ulmer Zeit so. Also es war nicht ganz unerwartet, dass wenn er ein Tor macht, dass er es mit dem Fuß macht, auch nach einem Standard. Und ansonsten, wenn du dann mal ein Gegentor bekommst, dann finde ich, ist immer, okay, was sendest du für ein Signal bei dem Anstoß? Wir haben den Anstoß direkt nach vorne gespielt und das zeigt auch was, oh, okay, du spielst den Ball nicht zurück, sonst rennen sie direkt mit 11 Mann vorne drauf und du landest beim Torwart, sondern nach vorne gespielt. Das war ein guter Impuls von uns und wenn du so schnell danach das Tor schießt, dann kannst du sagen, halt, tolle Moral und aber ich bin kein Floskelnknaller. Das war dann eine gute Aktion, Vladi sichert den Ball gut, schraubt seinen Körper rein, das ist eine große Qualität von ihm. Und dann hat Schima Übersicht und Lukas auch und dann ein tolles Tor und passt einfach zu dem Abend.
Nimm uns mal noch schnell so ein bisschen in deine Gefühlswelt als Trainer mit. Dann kommt das 1-1, auch das Heißgefühl, das kommt total aus dem Nichts. Denkt man da als Trainer dann gleich auch wieder an den Fluch und denkt vielleicht für sich einen Moment lang, ja, offensichtlich besteht er einfach oder keine Zeit für so Gedanken.
Nee, überhaupt keine Zeit für diesen Gedanken. Wir haben uns geärgert, wir waren gerade dabei, auch den Wechsel vorzubereiten, weil Witzig gesagt hat, dass nichts mehr geht. Wir hatten davor die große Möglichkeit, auch mit Christian über die linke Seite, wo er dann den kurzen Rückpass eigentlich nur auf Efekele spielen muss und dann ist der Ball drin. Das hat nicht geklappt und deshalb war es natürlich ärgerlich, dass du dann unmittelbar danach das 1-1 bekommst. Aber ja, es war nicht so viel Zeit. Wir haben uns, wie gesagt, mit dem Wechsel beschäftigt, haben überlegt, ob wir jetzt doch nochmal was anderes machen sollen oder ob wir es so durchziehen wie geplant und haben es dann so durchgezogen und hat der Joel Ruiz auch noch sein Debüt feiern können und finde es auch gut gemacht.
Wir haben jetzt immer sehr viel über die Statistik geschwätzt und ob die in den Kopf reingeht, die Spieler, ja oder nein. Hast du das Gefühl, es ist ein Zufall, dass zwei Mentalitätsmonster mit Gahl und Görtler die zwei Goal gestern gemacht haben oder könnte auch so ein Spiel sein, wo genau zu dieser Fähigkeit von einem Spieler ein bisschen mehr zu tragen kommt, als in anderen vermeintlich einfacheren Spielen?
Ja, also passt natürlich, dass Lukas das Tor macht am Ende. Wir reden über die Wichtigkeit. Ja, und ich will es auch nicht immer wieder überhöhen, aber ein Kapitän ist einfach wichtig für eine Mannschaft. Mhm. Und wir sind jetzt auch nicht Basel und haben jede Position doppelt gleich stark besetzt. Oder auch eBay. Sondern wir müssen unsere besten Spieler auf dem Platz haben. Wir müssen Limit spielen, damit wir auch gegen jeden gewinnen können. Und sonst können wir auch gegen jeden verlieren. Und das hat man gesehen, Lukas geht in der zweiten Halbzeit raus gegen Zürich und gegen Thun ist er nicht dabei und es lief nicht so gut. Und trotzdem wollen wir uns irgendwie davon lösen, dass alles an Lukas hängt. Das tut ihm auch gut. Und deswegen haben wir Spieler wie Bokhalfa verpflichtet, deswegen haben wir Spieler wie Daschner verpflichtet, deswegen haben wir Spieler wie Tom verpflichtet. Und bei Tom muss man trotzdem sagen, Tom haben wir eigentlich als Herausforderer verpflichtet. Wir haben Stefan Ambrosius eigentlich auf dieser Position, der aber sehr, sehr lange verletzt war. Und er hat die Chance einfach auch genutzt, die ihm sich geboten hat. Und ja, ich glaube, wir haben gestern viele Mentalitätsspieler auf dem Feld gesehen. Joso, Tom. Ich weiß gar nicht, es wird keinem gerecht, wenn ich einen weglasse. Auch Carlo hat wieder wahnsinnig viel gefightet im Zentrum. Und es ist dann nicht immer so, dass jeder eine ganz feine Klinge spielt, aber wir spielen unheimlich intensiv Fußball. Es ist schwer, gegen uns Tore zu schießen. Es ist schwer, gegen uns ins Spiel zu kommen. Wir sind immer gefährlich, weil wir schnell vertikal spielen. Das ist sicherlich die neue Ausrichtung auch in diesem Jahr. Und im letzten Jahr, ich bin, also nur, dass alle das verstehen, ich bin ein absoluter Freund des Balles und ich mag es, viel Fußball zu spielen. Und trotzdem musste ich auch verstehen, ja, wie funktioniert dieses Stadion, wie funktioniert dieser Club, wie funktioniert diese Liga. Und das eine ist, was man will, das andere ist, was ist pragmatisch, was passt zum Team. Und wir haben jetzt den Fokus in der Vorbereitung und in der ersten Phase der Saison darauf gelegt, dass wir körperlich auf ein Top-Level kommen, dass wir als Mannschaft mehr gleiche Interessen haben, dass wir zusammenstehen, wenn es windig wird, dass wir viel mehr vertikal spielen, dass wir viele Aktionen im letzten Drittel haben. Und ja, die meisten Tore schießt du immer noch nach, du hast den Ball, verlierst den Ball und gewinnst ihn zurück, viele Gegenpressing-Situationen haben. Dafür brauchst du die passenden Spieler, die auch Bock haben zu jagen, die Bock haben, sich in jeden Zweikampf zu hauen. Und dann brauchst du da vorne ein, zwei, die Bälle auch reindrücken. Und das ist bis zu diesem Zeitpunkt sehr ordentlich gelungen. Und jetzt geht es darüber hinaus, diese Identität weiter so zu behalten und sich peu à peu mit dem Ball auch zu entwickeln.
Das ist ein ganz spannender Punkt, weil ich glaube, auch du als Trainer gehst da ein gewisses Risiko, gerade besonders in St. Gallen ein, mit dieser, ich sage jetzt mal, ein bisschen dosierterem Offensivfußball, in dem, dass man zuerst mal will, ich sage jetzt mal, stabil stehen, hinein, defensiv kompakt, wenig Goal überkommen. Wenn du gewünscht, sind eh alle zufrieden. Wenn man verliert, dann heisst in St. Gallen, haben wir relativ schnell unattraktiven Fußball, Schießtreck, schießt uns alle an.
Da möchte ich ganz gerne reingehen. Aha. Also, erstmal, ich glaube, mehr Risiko, als wir jetzt spielen, kann man nicht spielen. Wir spielen 1 gegen 1. 1 gegen 1 ist das risikoreichste, was du überhaupt spielen kannst. Und wir attackieren maximal hoch. Im letzten Jahr haben wir 53 Spiele gespielt. Keine Mannschaft der Welt spielt 53 Spiele mit einem relativ kleinen Kader, volles Rohr Pressing. Und wir hatten sehr, sehr viele Verletzte. Und deswegen war es im letzten Jahr nicht immer möglich. Aber es war schon der Wunsch, dass wir natürlich offensiv spielen, dass wir vertikal spielen, dass wir hoch pressen. Aber es war auch, was kann die Mannschaft leisten alle 3 Tage? Und es war schlichtweg nicht möglich. Wir haben uns nie dahinter versteckt, dass wir diese vielen Spiele gemacht haben. Und ich finde, dass wir auch im letzten Jahr teilweise spektakulär Fußball gespielt haben. Man dürfen nicht vergessen, was wir für Spiele gezeigt haben, auch hier zu Hause und auch auswärts. Aber wir haben auch ein paar richtige Grottenkicks dabei gehabt, die natürlich dann irgendwie die Stimmungslage nach unten gezogen hat. Und am Ende haben wir das um 5 Tore verpasst, die Top 6, was das Ziel war, in einer für mich sehr lehrreichen Saison, für den nicht nur für mich, sondern für den ganzen Club, für die Mannschaft. Und etwas, wo wir auch etwas mitnehmen konnten für dieses Jahr. Und von daher, Thema Offensivfußball, das war letztes Jahr schon auch der Plan. Aber wir haben es nicht immer jedes Spiel auch zeigen können. Und in diesem Jahr, glaube ich, ja, es ist mehr offensiv und mehr Power nach vorne, ist schwer darstellbar.
Sam, findest du, dass das Trainerteam mit der neuen Ausrichtung, auch wie man möchte, Fußball spielen, es ist nicht mehr der Hurra-Fußball und man schaut einfach, was passiert, was dabei rauskommt, findest du, dass das Trainerteam auch ab und zu Unrecht viel Kritik überkommt nach 2, 3 durchschnittlich bis schlechten Leistungen?
Ich glaube, die Kritik, die schneller aufkommt, das ist ein bisschen Erfolg vom eigenen Erfolg, den man hat. Je erfolgreicher das eine Mannschaft ist, umso schwieriger ist es, zum eine Erwartungshaltung in dieser Fanlandschaft oder dieser gerecht zu werden. Und ich meine, gerade die vorletzte Saison oder die ganze Europareise, die wir hatten, das schürt natürlich Erwartungen, das schürt Erwartung nach Sieg, das schürt die Erwartung, dass man da Ganze kann wiederholen. Und ich glaube, das führt schon auch dazu, dass in den Tendenzen immer weniger Kritik oder immer mehr Kritik aufkommt und dass einfach weniger Spielraum besteht bei der Aussenwahrnehmung der Fans.
Ich finde es eigentlich noch krass, weil ich das Gefühl, ein Eno Maaßen hätte noch mehr Akzeptanz, wenn er gerne in dieser Conference League gewesen wäre. Das ist eigentlich krass, oder? Weil dann hätte man sich auf den Liga-Alltag fokussieren können. Viele in dem Kurzzeitgedächtnis vom Fan sind, viele nicht, weil eben die 56 Spiele, du hast es angesprochen, mit einer Mannschaft, mit einem Club als Gesamtes auch machen. Und dann hast du natürlich auf das Mal eine riesen Last. Auf die einen Seite ist es eine riesen Freude. Auf die andere Seite ist es eben auch schon Druck, wo kommt. Und es geht dann irgendwann einfach auch ans Eingemachte, weil du auf dem Zahnfleisch laufst und gleich musst du alle drei Tage hingehen. Ich glaube, das siehst du ähnlich, oder?
Absolut. Es ist klar, auch nach dem Saisonstart jetzt, dass das schürt Erwartungen und das ist ja auch das Coole in so einem großen Club mit so einer fulminanten Fankultur, dass du dann dadurch auch ins Rollen kommen kannst, wenn du vielleicht auch nicht die Qualität hast, die vielleicht die Top-Mannschaften haben, kannst du durch so eine Einheit, durch diese Wucht, die der Club auch entfachen kann, schon mal einen Flow erwischen, dass du da oben drin bleibst. Und deswegen war es jetzt auch wichtig, dass wir, glaube ich, so ein Statement gesetzt haben, dort gewonnen haben. Und ja, wir haben einen großen Umbruch im Sommer vorgenommen. Wir haben quasi die komplette Offensive getauscht. Wir sind das Risiko gegangen, mit jungen Spielern zu gehen, mit vorrangig jungen Spielern zu gehen, auch aus dem eigenen Nachwuchs, dass in dieser Form, dass wir das so konstant hinbekommen, das war nicht unbedingt zu erwarten, das war der Plan, dass wir Jungs holen, wie Carlo, wie ich gerade schon gesagt habe, wie Daschner, wo wir wissen, okay, sie haben eine gewisse Qualität, auch eine gewisse Erfahrung, sie können die Leitplanken sein mit Lukas, mit Jordi, mit Walchi, mit denen, auch wenn sie nicht immer spielen, die diese Erfahrung haben. Sie können die Leitplanken sein für die Jungen, dass sie sich gut entwickeln können, auch wenn es mal windig wird. Und ich glaube, das hat, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, bis hierhin gut funktioniert.
Sammy, eine Frage an dich. Du hast ja auch mal geshootet. 6., 7. höchste Liga.
Medium erfolgreich.
Aber ist einer aus einem Team, wo du geshootet hast, ist da, weißt du, so eine gross rausgekommen? Hast du mal mit dem Amir Abrashi oder so zusammen geshootet?
Der Amir Abrashi ist 5 Jahre älter als ich, wir haben uns knapp verpasst, aber wir sind im gleichen Verein aufgewachsen. Nein.
Weil beim Eno Maaßen sieht das ein bisschen anders aus. Man weiß von ihm, auf Profilevel zu Oberstoben hat er nie geshootet, aber es klingt eben schon geil, wenn man von sich selber kann behaupten, hier haben wir mit dem Toni Kroos zusammen gespielt. Was hat er besser gemacht wie du in dieser Zeit?
Alles. Trainiert haben wir zusammen. Er war noch sehr jung. Ich habe in der zweiten Mannschaft von Hansa Rostock gespielt und er hat dort dann gelegentlich mit uns trainiert. Er war wirklich außergewöhnlich. Ich glaube, er war 14, 15 Jahre alt und war schon bei uns dabei. Fußballerisch richtig gut. Körperlich hat er natürlich noch gebraucht. Aber ja, war auf jeden Fall auch eine Erfahrung, wenn man jetzt sieht, was er für eine Karriere gemacht hat. Interessant.
Gibt es da noch Kontakt?
Nein.
Und gleich shootet und irgendwann muss ja ein Moment sein, wo sich der Eno selber sagt, hey, fuck, ich glaube, ja, ein gewisses Talent, um Trainer werden. Hat es so einen Schlüsselmoment gegeben?
Ich wurde ein bisschen dazu gezwungen. Ich habe so auf Drittliga-Level, das war schon ordentlich in Deutschland, Dritt- und Viertliga-Level gespielt. Habe dann so mit 26 den Entschluss getroffen, okay, jetzt macht es Sinn, dass wir mal vernünftig arbeitet, habe eine vernünftige Ausbildung gemacht, habe in einem Fitnessstudio gearbeitet, habe später dann ein Fitnessstudio geleitet und habe nebenbei Fußball gespielt und habe mich dann am Kreuzband verletzt, Kreuz und Innenband gerissen. 2-mal innerhalb eines Jahres die gleiche Verletzung und am Ende war dann auch nicht mehr möglich, dass ich noch Fußball spiele. Und das war so, dass der Mäzen des Clubs mich dann damals gefragt hat, hey, ich würde mich freuen, wenn du Trainer werden würdest. Und das war für mich natürlich irgendwo überraschend. Dann habe ich mit den älteren Spielern gesprochen, ob das für sie jetzt okay ist, wenn ich sie jetzt maßregel und beschimpfe. die fanden es okay. Dann haben wir das ganz gut gemacht. Das war dann eine Erfolgsgeschichte. 4 Jahre Drochtersen-Assel. Wir sind aufgestiegen im ersten Jahr in die vierte Liga, haben in der 5. Liga begonnen, in die 4. Liga, haben 2-mal DFB-Pokal gespielt, gegen Gladbach, gegen Bayern München, Und ja, habe dann nach den 4 Jahren den Wunsch gehabt, das war im Nebenberuf. Die meisten Mannschaften in der 4. Liga waren im Hauptberuf. Mhm. Und ich habe dann den Wunsch gehabt, im Hauptberuf als Trainer zu arbeiten, bin dann weiter nach Rödinghausen, habe da meinen Fußballlehrer gemacht. Und ja, von dort aus ging es weiter nach Dortmund, nachdem wir dort Meister geworden sind und auch Pokalsieger. Und dann sind wir mit Dortmund wiederum aufgestiegen in die 3. Liga. Das war eine tolle Zeit. Und dann, ja, dann ging es los mit verschiedenen Optionen, auch zu verschiedenen Clubs zu wechseln, auch zu einem Schweizer Club zu wechseln, einem anderen Schweizer Club, der aktuell vor uns steht.
Können wir nicht so viel im Vor, gell? Jetzt können wir mal schauen.
Schränkt gerade ein bisschen.
Aber zum FC Thun willst du halt nicht.
Dann habe ich mich aber dagegen entschieden und bin dann zu Augsburg gewechselt. Für mich ging es immer darum, jeden Schritt, den ich mache, nachhaltig zu machen, nicht zu schnell. Ich habe überall, wo ich war, war es mir wichtig, etwas zu hinterlassen, etwas zu prägen. Und es war Feierabendfußball in Trochtersen. Es war das erste Mal ein hauptberuflicher Job in Rödinghausen mit sehr guten Strukturen, wo es sportlich einfach ein Riesenpotenzial gab, was wir dort auch ausgeschöpft haben. Der Club hat sich am Ende dann dagegen entschieden, aufzusteigen, aufgrund der Kosten für ein neues Stadion. In Dortmund das erste Mal dann auch in der Werkzeugkiste mit jungen, hochtalentierten Jungs zu arbeiten und auch ein hochprofessionelles Umfeld mit viel Know-how um sich herum zu haben. Und dann kam der Schritt nach Augsburg. Ich wusste, bis dahin ging die Trainerlaufbahn eigentlich nur in eine Richtung. Ich habe sehr viele Spiele gewonnen und jetzt kriegst du in die Werkzeugkiste das raue Leben, mehr Spiele verlieren als gewinnen, sich mit einem Underdog-Team in der Liga behaupten, das aber trotzdem natürlich schon sehr lange in der Bundesliga auch ja, Bestand hat und einfach in der 1. Liga war, nicht abgestiegen ist. Aber es war klar, es wird eine schwierige Zeit und wir hatten dort einen sehr großen Umbruch, haben zum ersten Mal mit ganz vielen internationalen jungen Talenten auch gearbeitet und ich glaube, wir haben den Klassenerhalt geschafft. Der Start war schwierig. Was aber blieb, ist ganz viel junge Spieler, die viel Geld gebracht haben. Und das war der Weg, den wir gehen wollten. Mutigen Offensivfußball, junge Spieler entwickeln. Und danach gab es für mich die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu machen. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich die Zeit nutzen wollte, um zu reflektieren, um über den Tellerrand zu schauen, mein Trainerteam zu erweitern, mit dem einen oder anderen Sportdirektor zu sprechen, im Ausland mir Spiele anzuschauen. Und dann war der Wunsch da, ey, ich möchte in der 1. Liga bleiben, vielleicht im Ausland die Chance, international irgendwann zu spielen bei einem Club oder einen Titel zu gewinnen. Und dann kam die Möglichkeit mit St. Gallen und das war absolut passend für mich und ich bin sehr froh, dass ich jetzt hier Trainer bin.
Sam, der Wunsch zum Profi-Trainer werden von einer Profimannschaft, dann ja noch viele. Und auch viele sind wahrscheinlich Regionalliga- oder Oberliga-Fußballtrainer und das langt ihnen nicht. Was glaubst du, was zeichnet denn Enno Maaßen persönlich aus? Was hat er für Eigenschaften, die ihn jetzt so ein bisschen in die Sphären aufgelupft haben?
Ich habe gesehen, du hast defensiv Mittelfeld gespielt in deiner aktiven Karriere. Und ich glaube, wenn ich eine Position auswählen, wo am prädestinierten ist, zum Trainer werden, dann wär's der defensive Mittelfeldspieler. Weil da musst du so eine gewisse Überlegtheit musst halt mitbringen, so eine gewisse Cleverness. Und das ist auch da, wo man jetzt auch hört, wenn du da schwätzt oder sonst deine Art und Weise, wie du schaffst, seit du im FC St. Gallen bist. Ich glaube schon, das ist das grosse Ganze gesehen und eine klare Vision haben und auch für die einstehen, auch wenn Gegenwind kommt. Und der Gegenwind kommt halt auch einfach im Profifußball und einfach kontinuierlich immer weiter schaffen. Und beständig sein, ich glaube, das ist schon eine sehr wichtige Charaktereigenschaft, wenn man dann halt der wird sein, der es dann schlussendlich zum Profi schafft.
Schön gesagt, oder?
Absolut, ja, danke.
Sehr gern.
Trifft schon auch zu. Ich denke, ich habe nicht die große Spielerkarriere gemacht. Ich glaube, umso wichtiger ist es, dass man authentisch ist, dass man seinen Weg geht und es ist ein Haifischbecken. Das ist so. Oben anzukommen, da gehört auch das Quäntchen Glück dazu, das muss man auch sagen. Aber bei mir ist es einfach, ich habe eine Vision und für mich geht es immer darum, wenn ich irgendwo bin, den Job so gut zu machen, wie es nur irgend geht, sich voll mit der Aufgabe zu identifizieren und Du kannst im Trainerleben wenig planen, verlierst 5 Spiele und dann drückt der eine oder andere schon auf den Knopf oder du gewinnst eben 10 Spiele und dann geht es in die ganz andere Richtung. Aber ich glaube, wenn du gewisse Eigenschaften hast, wie einfach auch eine Willenskraft, wenn du eine gewisse Empathie hast für deine Spieler, für deinen Staff, und ich glaube, das ist der absolute Schlüssel. Wenn du lange irgendwo erfolgreich sein möchtest, dann musst du eine Vision haben, wie soll dein Fußball aussehen. Du musst natürlich den auch vermitteln können und dann müssen die Jungs dir folgen können und folgen wollen. Und ich glaube, da braucht es ein gutes Fingerspitzengefühl. Zudem bin ich jemand, dem es wichtig ist, dass nicht nur die Spieler sich entwickeln, sondern dass auch mein Staff sich entwickelt, dass alle Leute rundherum sich entwickeln, dass es wieder das große Ganze auch im Blick zu haben. Ich möchte keine Co-Trainer, die Hütchenaufsteller sind, sondern ich möchte Spezialisten an meiner Seite, die sich in ihrer Rolle einfach auch ausleben können. Und natürlich gibt es einen, der am Ende entscheidet, das bin ich. Aber es geht auch ganz viel zusammen. Und ich glaube, A sucht A, B sucht C. Und ich bin der A auch zulässt. Und
Du hast zu entwickeln, oder du hast gerade gesagt, dass du nicht nur Spieler willst entwickeln. Schnell zurück zu dieser Zeit bei dir bei Dortmund 2. Ich habe mal geschaut, mit welchen Spielern du dort geschafft hast. Und da sind sehr bekannte Namen darunter. Zum einen Broschinski oder Papadopoulos, den man jetzt aus der Super League kennt. Zum anderen ist aber auch ein Chinma, der glaube ich nach wie vor bei Werder Bremen spielt, oder ein Ansgar Knauf, der jetzt 15 Millionen Transferwert hat. Wie wichtig ist es dir, jeweils um einen einzelnen Spieler zu entwickeln? Oder ist dir da gerade auch in dieser Zeit bei Dortmund 2 eher egal gewesen, weil du gesagt hast, hey, mir geht es ums Kollektiv und mir geht es in erster Linie um die Entwicklung der Mannschaft? Weil doch ganz viele Spieler, gerade bei Dortmund 2, die haben ja alle die Hoffnung und den Wunsch, um eine einfach extrem grosse Karriere irgendwann können zu haben und auch sicher bei Dortmund 1 etc. spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass da sehr viele unterschiedliche Interessen aufeinander treffen.
Ja, also ich glaube, es ist ein völlig unterschiedlicher Job, wenn du der Trainer der ersten Mannschaft bist oder der Trainer der zweiten Mannschaft. Du hast natürlich die Aufgabe, im besten Fall so viele Talente wie möglich vorzubereiten, dass sie den Sprung in die erste Mannschaft schaffen oder dann einfach auch woanders hin in die Bundesliga. Du kannst ja dann auch, oder in die zweite Liga, kannst auch so dann Gelder für den Club generieren. Und das ist das Ziel in der zweiten Mannschaft. Da hast du dann auch den Fokus drauf. Und trotzdem, ja, funktioniert das besser, wenn du viele Spiele gewinnst. Das heißt, es geht auch darum, diese Individualisten und diese persönlichen Ziele zu einem Gesamtziel, zu einem gemeinschaftlichen Ziel auch zu machen und auch diese hochtalentierten jungen Spieler einfach zu einer, ja, zu einem verschworenen Haufen zu formen. Und es ist, wenn du eine erste Mannschaft trainierst, ein Profiklub, dann geht es natürlich darum, es geht immer um Spiele gewinnen. Es geht um Spiele gewinnen und dann geht es darum, Spieler zu entwickeln. Und das einhergehend ist die Krux. Und wenn du das natürlich noch mit jungen Spielern machst, dann ist das Risiko, dass vielleicht die Konstanz noch nicht so da ist, was höher.
Ja, werden Sie uns verzeihen, dass wir heute nicht da die grossen strategischen oder taktischen Sachen können miteinander besprechen rund um den FC St. Gallen. Die Gegner haben die Toren auch gespitzt und wenn du einen Cheftrainer am Tisch hast, dann ist es halt auch einfach taktisch unklug, wenn wir da in jedes Detail würden reingehen, auch zu den einzelnen Spielern. Was aber ganz ein spannender Punkt ist, bevor wir noch zu deinem Trainerleben in St. Gallen jetzt kommen, ist das, was du auch schon angesprochen hast, das Trainerteam. Das erleben wir gefühlt hier in der Ostschweiz jetzt auch zum ersten Mal. Da, das ist ein professionelles Trainerteam. Nicht nur ein Kopf, der über alles entscheidet, sondern verschiedene Trainer eigentlich, Co-Trainer, du als Cheftrainer, die miteinander entscheiden. Die erste Frage, was gibst du am Sebastian Block einmal vor dem Match zu trinken, dass er so die 1879%ige Energie auf die Bank bringt? Weil das ist ja schon auffällig, die Rollenverteilung.
Ja, es ist aber eine natürliche Rollenverteilung. Er ist so. Er ist stellvertretender Schuldirektor in Rödinghausen gewesen. Ich habe ihn vor der Schule gerettet. sozusagen. Und ich glaube, er ist mir bis heute dankbar.
Also du hast Kind gerettet in dieser Schule?
Ich habe ihn gerettet vor der Schule. Aber er hat einfach unheimlich viel Energie. Egal wie die Spiele laufen, er ist jemand, der immer wieder zieht, am Gashahn zieht. Und er hat Qualitäten, eine Gruppe auf Freude zu vermitteln. Er ist hochintelligent, spricht viele Sprachen, hat ein sehr breites Wissen und er hat bei uns die Rolle Organisation. Er kümmert sich um sehr viele Dinge rundherum. Er hat, wie gesagt, ein großes Know-how. Zieht mal hier was, zieht mal da was, auch aus anderen Sportarten, die für uns ganz interessant sind. Marvin Comper hat ja selber auch eine gute Spielerkarriere gemacht. Er und ich sind eigentlich so das Thema Fußball. Er hat jetzt als Co-Trainer auch schon Erfahrung gesammelt, auch in Moskau. Und spricht auch viele Sprachen, ist ein guter Typ, ist ambitioniert. Und wir haben mit Jonas Meyer jemand, der in Regensburg sehr lange in sehr vielen Bereichen gearbeitet hat. Und er kümmert sich hauptsächlich um das Thema Analyse. Wenn wir über die Aufstellung sprechen, wenn wir über das Spiel sprechen, sprechen wir alle zusammen, was die Eindrücke waren. Und trotzdem hat jeder so seine klare Rolle und Jonas macht die Standardsituation noch. Und ich finde, hey, am Ende, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, entscheide ich. Mhm. Das ist manchmal auch Bauchgefühl. Aber sie machen sich so viele Gedanken in ihren Bereichen und ich glaube, sie wertschätzen das sehr.
Niki, wie siehst du die Entwicklung? Ich meine, wir haben vor anderthalb Jahren, wo du als unser neuer Cheftrainer vorgestellt worden bist, ist dann relativ schnell klar geworden, dass da ein ganzes Trainerteam kommt. Dass da aber so einen hohen Stellenwert hat, wie sie jetzt hat, mit dem habe ich eigentlich nicht gerechnet. Was heißt du, ist da wie der logische Weg in der Entwicklung, dass man den Druck und die ganze Aufgabe auf mehr Schultern verteilen und dass man langfristig so ein bisschen wegkommt von dieser One-Man-Show-Trainer-Organisation?
Für mich ist der logischste Schritt überhaupt gewesen, nur schon, wenn der Präsident, der Matthias Hüppi, halb so vorher sagt, hey, wir möchten umstrukturieren, wir möchten professioneller werden, dann finde ich, musst du zuerst beim Kern anfangen. Und da ist die Mannschaft, da ist das Trainerteam. Es ist meiner Meinung nach im heutigen Fußball schlichtweg nicht mehr möglich, dass eine Person über alles kann, regieren, jede Statistik auseinandernehmen, alle Werte von den Spielen auseinandernehmen, die verschiedenen Trainingsformen. Das ist so ein unendlicher Kreis von Möglichkeiten, die das mittlerweile mit sich bringt, dass es nur eine Konsequenz ist, dass da ein Trainerteam installiert worden ist. Das macht mir auch sehr, sehr Freude, zum sehen in den Arbeiten. Man sieht, das ist massiv professioneller geworden zu früheren Zeiten, weil vielleicht dort einfach auch die finanziellen Mittel nicht rum sind. Und man sieht, das ist auch ein internationaler Trend. Also die klassischen Trainerfiguren wie Ancelotti oder Mourinho, die nehmen die ab und es gibt mehr Mannschaften, die so ein bisschen als Trainerteam eben agieren. Dann Xabi Alonso als perfektes Beispiel, auch ein defensiver Spieler gewesen. Ist da vielleicht auch ein Trainervorbild von dir?
Nee, ist er nicht. Er ist ein toller Fußballer und ein toller Trainer. Ich habe andere Vorbilder.
Wer sind deine Vorbilder?
Was heißt Vorbilder? Also
einfach wo zeigst.
Marcelo Bielsa ist schon jemand, der sehr inspirierend war für mich, auch für den Spielstil.
Der schreibt auch Bücher, gell?
Bitte?
Der schreibt auch Bücher.
Ja, der schreibt auch Bücher, ja.
Aha, da lässt du dich noch sein oder anders.
Das eine oder andere habe ich.
Und zum Trainerteam eben, um das noch abschließend zu sagen. Also ich finde das, ich finde es wirklich wichtig, dass wir das in St. Gallen mittlerweile auch haben und du spürst, es lebt. Sam, wenn mich noch wundern, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen in die Welt hineinnehmen von dem Trainerteam, wie das auch wirklich, wirklich aussieht. Jetzt spulen wir noch ein bisschen zurück zu einer unschönen Heimniederlage gegen den FC Thun. Ich als Fan habe das Gefühl, das Trainerteam muss sich jetzt nach dieser Niederlage vom 10 Uhr am Abend bis zum 10 Uhr am Morgen einschliessen und jeden Schuhbändel analysieren, dass das nicht mehr passiert. Wie geht es dir?
Ja, also zum einen fehlt mir die Fußballexpertise, um so eine Analyse ins tiefste Detail können machen bei so einem Spiel. Ich frage mich dann auch, ob eine Länderspielpause zu dem Zeitpunkt positiv oder negativ ist, weil logisch, Niederlagen willst du ja nie. Jede Niederlage ist scheiße. Aber ich frage mich dann, ob der Zeitpunkt so vor der Länderspielpause noch etwas schlechter ist als für eine Niederlage als jetzt ein anderer, weil es gibt ja dann die Herangehensweise, dass du sagst, ich ärgere mich jetzt auf 2 Wochen über den Kackspiel gegen Thun. Oder du sagst einfach, wir haben jetzt 2 Wochen Zeit zum Arbeiten und vielleicht eine Woche mehr als sonst, um einfach mehr Erkenntnis aus dieser ganzen Situation zu suchen. Darum glaube ich, ist schon so eine Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer?
Ich nehme es mal noch schnell mit, so, was passiert? Also Abpfiff, du bist genervt. Am liebsten würdest du wahrscheinlich auch den einen oder anderen Mittelfinger noch zeigen. Dann musst du noch an eine Medienkonferenz, wo 2,5 Journalisten da
hocken. Das darf ich ja nicht, aber nach außen gilt es natürlich immer, die nötige Souveränität zu zeigen. Innen sieht es dann schon auch anders aus. Ich glaube, das ist auch normal. Nochmal zu deinem Thema, dass eine One-Man-Show, glaube ich, im professionellen Fußball ist nicht möglich. Wenn du individualisiert arbeiten willst, dann brauchst du Spezialisten und dann brauchst du Manpower. Und das wollen wir. Und wenn du junge Spieler entwickeln willst oder grundsätzlich Spieler entwickeln willst, dann geht es nur über Analysen, über Individualtraining. Und deshalb ist der Weg, den wir eingeschlagen haben mit dem Trainerteam und dann auch diese Rollenverteilung für uns absolut der richtige. Und zu deiner zweiten Frage oder zu deiner eigentlichen Frage jetzt. Ja, als Trainer wirst du dafür bezahlt, dass du immer Lösungen hast. Aber es ist natürlich auch mal der Moment da, wo, ja, wo man auch mal zweifelt und zaudert. Und trotzdem braucht es immer einen klaren Kopf. Und deshalb ist es auch so, dass wir, egal wie die Spiele ausfallen, am nächsten Tag nicht über das Spiel sprechen. Auch wenn wir trainieren, um die Emotionalität einfach komplett rauszulassen.
Auch mit dem Trainerteam
untereinander. Doch, das ist was anderes. Aber okay. mit der Mannschaft sprechen wir nicht am nächsten Tag. Dann kommt danach, am zweiten Tag ist er dann frei und dann starten wir in die Woche und dann machen wir die Spielnachbesprechung. Es ist so, dass Jonas Meyer und Marvin Compeer sich die Spiele alleine anschauen, dann über das Spiel sprechen. Ich schaue mir das Spiel nochmal an und sie beide geben mir ihre Erkenntnisse und dann sag ich das, was ich gesehen habe. Und so fügen wir das zusammen. Dann haben wir viele Videoszenen und schneiden das für uns relevante Thema, was wir mit der Mannschaft besprechen wollen. Du kannst nicht alles besprechen, zusammen und besprechen das am ersten Trainingstag in der Woche. Und das ist eine analytische Analyse, wo dann auch die Emotionen etwas raus sind, wo du dann, hey, wenn ein Spieler 5-mal die gleiche Scheiße gemacht hat, dann sagst du dir am Tag danach, ja, das müssen wir alles zeigen, das müssen wir alles zeigen. Und das habe ich vielleicht in jungen Jahren auch mal getan. So alt bin ich noch nicht, aber zu früherer Zeit. Und so denkst du schon darüber nach, hey, was macht das mit dem Spieler, wenn der 5-mal jetzt da vor der ganzen Mannschaft gezeigt wird? Und dann hast du vielleicht nur eine Aktion drin. Aber diese Emotionalität muss raus, dass du vernünftig analysierst. Und egal, ob Sieg oder Niederlagen, die Analysen sind dieselben. Es ist häufig, was war die Referenz im Matchplan, was haben wir uns vorgenommen und wie haben wir das umgesetzt. Und ja, von daher weiß die Mannschaft, was auf sie zukommt. Und wenn dann irgendwelche Themen wie Laufbereitschaft, also die talentfreien Themen, vielleicht gefehlt haben, dann ist die Analyse auch mal was emotionaler.
Talentfreie Themen, finde ich noch gut. Noch gutes Wort. Tönt alles extrem analytisch. Frage an dich, kannst du Fußball schauen als Fan vom Sport oder ist jeder Match, wo du daheim schaust, Arbeitszeit?
Nee, ich gucke schon auch Fußball einfach Interesse halber, aber ja, du verbindest es immer irgendwo ein bisschen und denkst dir so, hey, das ist jetzt aber interessant, da musst du jetzt nochmal genauer hinschauen und versuchst natürlich immer dir Sachen, ich bin ein Sammler, Sachen aufzusammeln, die dir in deinem Spielstil vielleicht helfen können. Und versuche, kannst du das einbauen oder passt das nicht? In sämtlichen Bereichen. Nicht nur im Bereich Fußball, sondern auch im Bereich Führung oder auch neben dem Platz bin ich jemand, der kannst das Rad versuchen, immer neu zu erfinden, aber es ist schwierig. Sondern guck einfach, was passt zu deiner Mannschaft, zu deinem Team, was passt in den Club. Das passt zu mir. Mhm. Und versuch so einfach besser zu werden. Und ich glaube, das ist auch der Weg, nicht still zu stehen, sondern immer nach links und rechts zu schauen, was machen die anderen, was sind die Trends, wie geht's in Zukunft weiter. Man sieht den Anstoß aktuell, sie schießen den Ball immer nach vorne ins Aus.
Hey, jetzt gerade angesprochen.
Hat eBay auch gemacht.
Ja, hätte jetzt gerade angesprochen. Deine Meinung dazu?
Ja, tatsächlich habe ich auch darüber nachgedacht, aber das machen mir aktuell zu viele. Dann habe ich gesagt, okay, da springen wir nicht drauf. aber ja, es ist natürlich ein probates Mittel. Du bist im letzten Drittel, du kannst den Gegner bei einem Einwurf sofort unter Druck setzen. ist schon interessant.
Ich bin ein Sammler, ist auch noch ein guter Satz von einem Trainer. Oder? 18 Punkte schon gesammelt. Wir hoffen, das werden noch viele mehr. Jetzt bist du seit eineinhalb Jahren in St. Gallen. Und man kennt das in St. Gallen schon fast nicht mehr, aber man hat einen Trainer, wo man ganz offen hat, darf sagen, der FC St. Gallen wird nicht deine Endstation sein. So sachlich werden wir müssen sein. Du hast eine junge Trainerkarriere und es steht noch vieles vor dir. Wie lebt man sich als Trainer in einer Ostschweiz ein, wenn man weiss, hey, meine Zeit ist irgendwo durch auch befristet?
So gehe ich niemals in einen Club oder in einen Job. Ich habe es ja vorhin gesagt. Also, na klar, irgendwann ist die Zeit vorbei und mir ist dann schon wichtig, dass die Leute sagen, hey, das war ein anständiger Kerl und der hatte inhaltlich auch was zu bieten. Der war gerade. Das ist mir wichtig und im besten Fall ist es dann so, dass man irgendwo was geprägt hat, dass man was geschafft hat und dass man Fußstapfen hinterlassen hat. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Und ja, jetzt daran zu denken, dass man nicht für immer hier ist, dass irgendwann der nächste Step kommt, völlig der falsche Weg, da kannst du keinen Erfolg haben.
Der war aufrichtig und der war gerade, ist etwas, was du gerne über dich wirst hören. Niki, was musst du über einen FC St. Gallen Trainer nach seiner Zeit sagen? Das kannst du sagen, die Zeit war erfolgreich.
Meister oder Cup-Sieger? Das ist ganz einfach. Das wäre am einfachsten. Oder irgendwie eine epische Europa League oder Champions League Kampagne. Natürlich, der Fan denkt immer gross. Aber ich glaube, wenn ein Trainer geht und man kann sagen, hey, das ist ein Grund, anständige, kommunikative, weißt du, wenig Nebengeräusche, auch nachdem das gegangen ist. Wenn man kann sagen, hey, da sind einige Spieler daraus gekommen, wo für teures Geld verkauft worden sind. Das sind wahrscheinlich eher so ein bisschen die realistischeren Szenarien, wobei weder der Meister noch der Cup-Sieger möchte ich da erwähnen, ist unrealistisch, es ist beides möglich. Und gleich, glaube ich, ist es so ein bisschen da, was für mich den Trainer auch auszeichnet. Wo man einfach merkt, hey, der hat 179% in den Verein gegeben, wenn man es so ein bisschen metaphorisch bezeichnen. Und ist eine gerade ehrliche Haut gewesen und da ist ein enormassen, meiner Meinung nach, auf einem sehr, sehr guten Weg. Weil wir merken es jetzt auch in den knapp 50 Minuten, wo wir miteinander schon quatschen sind, dass es sehr, sehr aufrichtig und ehrlich und eben auch mit einer gewissen Sachlichkeit, die sie in dem emotionalen Fußballbusiness eben braucht, auch funktioniert. Jetzt deine Familie lebt in Augsburg. Können wir vorstellen, das ist manchmal schon noch so ein bisschen tricky, um alles miteinander können zusammenbringen. Noch schwieriger wie bei einem Pilot, weil der kommt irgendwie alle zwei Tage wieder mal heim. Du bist für eine ganze Woche da und hast unter der Woche vielleicht mal ein, zwei Tage Zeit, um wieder
heim. Ein Tag bin ich in der Woche zu Hause. Ja, es war die Entscheidung, die wir bewusst getroffen haben, aber im Sinne der Kinder. Mhm. Mein Sohn ist jetzt 9. Hat sein Umfeld, ist in der Schule, ist einfach angekommen. Meine Tochter ist 4, ist im Kindergarten. Meine Frau hat ihr Umfeld. Wir haben keine Familie in Augsburg. Wir sind bis dato überall zusammen hingegangen. Bis dato waren aber auch die Kinder nicht in der Schule. Und das war einfach im Sinne der Familie, haben wir uns dafür entschieden. Aber ja, man weiß nie, was kommt. Wenn die Zeit länger und länger hier wird, kann es auch sein, dass die Familie nachkommt.
Was hast du das Gefühl, jetzt machen wir Hobbyrötle? Was macht der Eno Maaßen, wenn er sich mal nicht mit Fußball beschäftigt? Bücher von Marcel Pilser lesen, den haben wir mitbekommen, aber da glaubst du nicht.
Sag, du machst lange Spaziergänge, um dich mit allen Sachen irgendwie auseinanderzusetzen, die dich den ganzen Tag umtreiben.
Hat er schon Infos gekriegt? Ja?
Nein. Nein? Stimmt.
Ja, also grundsätzlich bin ich oft und lange hier im Stadion. Und dann hast du nicht so viel Zeit für mich. Ich bin trotzdem jemand, der braucht es nicht, sich ins Café zu setzen, sich abfeiern zu lassen nach Siegen oder sich zu erklären, wenn ich Spiele verloren habe. Ich bin jemand, der vieles mit sich ausmacht, der Wasser mag. Deswegen bin ich in der Nähe des Wassers gezogen. Mhm. Bin viel am Spazierengehen. Ich gehe schon gerne auch in Restaurants und habe dann auch meine ein, zwei Leute, die ich gerne um mich habe, bei mir. Und das tut mir gut. Und ich glaube, das ist auch das, was es braucht, dass man eine Balance schafft zwischen diesem hektischen und druckvollen Job, dass man alles in Einklang bringt und dass man ausgeglichen ist, dass man kreativ ist. Und bis jetzt habe ich es ganz gut hinbekommen.
Auch, dass wir da noch schon sicher sind. Weißt du, wenn der Sam von ganz langem Spaziergang redet, habe ich das Gefühl, er redet vom Marathon. Aber das ist nicht...
Nein, man kann auch einfach
laufen. Das wäre auch falsch.
Ein bisschen langsamer unterwegs
Kilometer laufen. Hey, wenn wir noch ein bisschen führen schauen, einfach um die persönlichen noch zu Ende zu beleuchten. Was hast du für Ziele in deiner Trainerkarriere? Gibt es da irgendetwas?
Ja, man wird immer verspottet, wenn man das so raushaut. Deswegen bleibt es auch bei mir. Aber ich habe natürlich meine Vision, die mich treibt. Mhm. Eine war es mal, in Dortmund vor 83.000 an der Linie zu stehen. Habe ich geschafft, aber auf der anderen Seite. war ein tolles Spiel.
Man sagt aber, du bist nicht so weit entfernt gewesen, nachdem der Lucien Favre bei Dortmund entlassen worden ist. Jetzt mal so ein bisschen rumoren, dass der Eno Maaßen aus Dortmund 2 könnte die Mannschaft übernehmen. Bist du nicht da gewesen dort?
Ja, da war ich schon da, ja klar. Aber ich glaube, dass Edin relativ schnell den Zuspruch bekommen hat, weil er einfach auch nah dran war. Er war lange Co-Trainer dort, hat auch schon Erfahrung in England gehabt, auch als Co-Trainer, glaube ich auch in der Türkei. Von daher, ich war erst kurz bei der Mannschaft. Ich glaube, es waren 16 Spiele gespielt. Es lief sehr erfolgreich. Ja, aber war kein großes Thema zu dem Zeitpunkt. Und wäre auch zu früh gekommen, muss man sagen.
Jetzt haben die bei den Zielen unterbrochen, aber dort hast du eh nicht so viel wieder dazu sagen, gell?
Ja, die Ziele sind natürlich, ich bin maximal ehrgeizig, aber ich sage auch, alles passiert. Wenn du jetzt richtig Gas gibst, dann wird die Zukunft auch gut sein. Und wenn du dich jetzt mit der Gegenwart beschäftigst und nicht zu viel im Träumen bist, dann kannst du das positiv beeinflussen. Und das versuche ich. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich glaube, klar, man hat seine Vision, aber wie das Leben so spielt, tja, das wird man sehen. Wichtig ist, dass man Ziele hat. Ansonsten führt es ins Nichts. Aber hier ist es so, wie ich es vorhin gesagt habe, ich möchte natürlich maximal erfolgreich mit dem Club sein. Ich weiß, was der Wunsch unseres Publikums ist und ich will helfen, dass es uns irgendwann gelingt.
Der Eno hat gesagt, richtig Gas geben müssen wir jetzt auch langsam bei unserer Folge, weil wir müssen noch an GV heute Abend im Stadion.
Wir haben eine Stunde Zeit
heute. Und auch richtig Gas geben kann man bei 5 kurzen Fragen. Ich nehme an, du kennst das Konzept. Und weil du ja jetzt aktuell oder vorher nicht so wahnsinnig viel zu vielleicht potenziellen Zielen von dir als Trainer gesagt hast, helfe ich dir da gerne auf die Sprünge. Also so selbstlos bin ich selbstverständlich. Und ich wechsle jetzt doch kurz auf Hochdeutsch, dass du dich auch nicht hinter der Sprachbarriere kannst verstecken bei diesen 5 Fragen. Und fange direkt an mit Frage Nummer 1. Du kannst dich entscheiden zwischen du bist Trainer der deutschen Nationalmannschaft, verpasst aber die Qualifikation für die WM. Oder du bist Trainer von Borussia Dortmund, musst aber in die Relegation. Was nimmst du?
Dortmund.
Warum?
Ja, grundsympathischer Club.
Und Relegation kann man ja gewinnen und Relegation sind ja noch geile Spiele.
Hast du es in den eigenen Händen.
Abstieg wäre auch echt scheiße mit Dortmund. Ja. Frage Nummer 2. Welcher deiner Ex-Spieler hättest du lieber bei uns im Kader? Jan Ansgar Knauf oder Ermedin Demirovic?
Ich glaube, unser Spielstil passt absolut zu Demi.
Den kennen wir auch bestens.
Ich glaube, der würde auch gerne wieder mal auf St. Gallen kommen.
Er hat mir gesagt, als ich den Schritt hierher gemacht habe, wir haben einen guten Draht zueinander, logischerweise. Irgendwann kommt er zurück.
Den haben wir gehört. Logisch. Schön.
Frage Nummer 3. Du verlierst deinen Job als Trainer und musst dich für eine alternative Berufsplanung entscheiden. Option Nummer 1, du wirst Drehbuchautor. Option 2, du wirst Sportlehrer an einer Grundschule.
Sportlehrer an einer Grundschule, ganz sicher. Tatsächlich war ein Gedanke lange Zeit, dass ich einen Kindergarten aufmache.
Ein Kindergarten?
Tatsächlich.
Ja. Spannend.
Ja.
Weil dort kannst du den Kindern meist am Ball beibringen.
Ja, so einfach, der auf Sport ausgelegt ist. Das war schon der Gedanke.
Das ist ein neues Konzept. Kinderprofis.
Also nein, aber wo man natürlich ein großes sportliches Angebot schafft. Und war lange Zeit ein Gedanke von mir.
Sam, weil du gerade Sportlehrer reingeworfen hast, möchte ganz kurz fragen, hat es Simon Storm eigentlich schwieriger mit einem ausgebildeten Sporttherapeuten als Cheftrainer?
Ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich lasse Experten neben mir zu, aber ich bin da schon immer mal am Intervenieren, ja.
Frage Nummer 4. Gewinnst du lieber die Meisterschaft mit St. Gallen oder zweimal in Folge den Pokal?
Meisterschaft.
Ja, auch. Und Frage Nummer 5. Du musst dich entscheiden zwischen A. Ziggi spielt bis zum Ende der Saison noch 10-0 oder B. Alessandro Vogt schießt 15 Tore. Also 15 weitere Tore.
Offensive Gewinnspiele, defensive Meisterschaften.
Also Ziggi, hä?
Ziggi.
Sehr schön. Mhm. Was haben wir mitgenommen jetzt aus den letzten 2-3 Minuten? Nochmal sehr spannend gewesen. Ermedin Demirovic wechselt zurück zu St. Gallen. Und wenn der Eno Maaßen wieder mal an einer Pressekonferenz sagt, bin er ein Verletziger. Ich bin ja kein Arzt. Ja, nein, bist du nicht, aber ein Sporttherapeut. Also, er könnte uns wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Informationen geben. Allgemein die Pressekonferenzen. Du kommst von Augsburg. Da hat es wahrscheinlich noch etwa 30 Leute. An unserer Pressekonferenz jetzt einmal etwa 3. Nervt da, oder?
Also es waren in Augsburg tatsächlich auch nicht viel mehr.
Ah ja?
Ja. Ja, vielleicht 2, aber 2 mehr.
Also vielleicht 5 denn?
Ja, wir haben schon auch mal Pressekonferenzen, wo hier 4-5 Leute sitzen. Also ich denke, normal.
Okay, ja, spannend. Jetzt denkt so Augsburg locker 15. 15 Journalisten, ja. Nur schon 10 vom Kicker.
Ja.
Schauen wir noch ein bisschen führen. Ganz zum Schluss, bevor wir den springen lassen, liebe Eno. Jetzt steht mit GC daheim ein Spiel an, wo nachdem dass die totale Euphorie wieder mal erlebt hast, das sind meiner Meinung nach immer die schwierigsten Spiele. Merkst du schon bei Tennisspielen oder so, wenn sie so einen heroischen Sieg gefeiert haben, um nachher wieder auf die Basis kommen und ehrlichen Fußball spielen. Nebst dem, dass GC eher eine von der schlechteren Mannschaften ist, gemäss Tabellen. Das ist eine schwierige Aufgabe.
Ja, also das ist natürlich von außen. Guckst du auf die Tabelle, du siehst aber, wie eng die ganze Liga zusammen ist. Wenn du die Spiele, die letzten Spiele von GC verfolgt hast, sieht man, dass sie stabil sind. Sie haben gute Ergebnisse, sie hatten jetzt die frühe rote Karte. Es ist eine gute Mannschaft, es wird ein brettharter Spiel für uns, dass wir das gewinnen. Es wird sehr eng, sie spielen sehr intensiv, spielen auch sehr viel vertikal. Ja, wird wieder ein ganz enges Spiel.
Und nachher wartet mit Sia auswärts und Lugano auswärts 2 weite Reisen, eine englische Woche. Das ist vermisst, oder?
Ja, langes her. aber ich werde mich dann bestimmt erinnert fühlen.
Sehr schön. Ich glaube, ziemlich genau, oder?
Ja, ich würde sagen.
Wunderbar. Grossen Dank, Eno Maaßen.
Sehr spannend. Okay.
Danke,
vielen Dank. Sehr spannend ja, für deine Zeit, die du da investiert hast in Hörnli Stammtisch. Sam, zum Abschluss. 3 Spiele vor uns. Wie viele Punkte?
Ja, wir tippen ja immer so schlecht. Ich sage darum 3, weil dann stimmt es wahrscheinlich nicht.
Ja, 3 Punkte.
Ja.
Eno Maaßen würdest du mittippen?
Könnten ein paar mehr sein, aber ich glaube, es ist gut, wenn man tief stapelt.
Ich mache es genau gleich.
Was sagst du?
Wir verlieren 3 Mal.
Hi.
Und mit dem verabschieden wir euch. Alles, was der GV passiert, werden wir in der nächsten Folge miteinander besprechen. Wir haben das Gespräch vor der GV aufgenommen, sprich, wenn da noch die ganz grossen Schlagzeilen geschrieben werden, werden wir das in 2 Wochen miteinander besprechen.
Was wir auch in 2 Wochen besprechen, sind die möglichen Streichungen von kantonalen Fördergeldern für die Fanarbeit. Haben wir auf dem Schirm, haben wir jetzt heute nicht Zeit gehabt, um mit dir über das zu schwätzen, kommt aber dann definitiv auch in 2 Wochen.
Sehr schön. Vielen Dank daheim fürs Zuhören. Bis bald im Stadion oder sonst irgendwo. Ob St. Gallen.
Ob St. Gallen.
Ob St. Gallen.
Hörnli, der St. Galler Fußballstammtisch von Fans für Fans. Mit dem Niki und dem Sam. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Mittwoch dort, wo du Podcasts hörst.